Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Shigeru Mizuki hat für drei gelebt. 1922 in Osaka geboren und als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Papua-Neuguinea stationiert, hatte seinen linken Arm verloren. Dennoch wurde er in den 1960er Jahren mit seinen Geistergeschichten zu einem der bedeutendsten Manga-Künstler Japans. In seinen letzten Lebensjahren hat er in drei Bänden seine Memoiren verfasst, die jetzt vom Reproduktverlag erstmals ins Deutsche übersetzt erscheinen. Katrin Dirksen hat sich für uns den ersten Band Kindheit und Jugend angeschaut. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wie sah denn diese Kindheit aus?
Also erstmal ist das eine Kindheit, die von Freiräumen, glaube ich, geprägt war, die man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Also er erzählt da zum Beispiel, wie er so als kleiner Stippi in seine Nachbarstadt läuft und die ist 20 Kilometer entfernt und er ist völlig unbeaufsichtigt und isst irgendwie, was er auf den Feldern findet. Aber er möchte sich da eben was anschauen und deswegen macht er sich so spontan auf den Weg. Ich glaube, das ist was, was Kinder heute in den meisten Fällen so nicht mehr kennen. Aber mit diesen Freiräumen ist es dann eben auch bald vorbei, denn er ist eben in eine sehr bewegte Zeit, sage ich mal, hineingeboren worden. 1922, wie Sie schon gesagt haben. Im Jahr darauf gab es in Tokio ein wirklich katastrophales Erdbeben. Dann war Japan sehr schwer gebeutelt von der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre. Und dadurch gab es arge soziale Probleme im Land. Die nationalistischen Kräfte sind erstarkt. Also man kann schon sagen, dass Japan gerade in den 30ern wirklich so ein sehr imperialistisch agierender Staat war. Man hat zum Beispiel die Mandschurei unterworfen, da ein eigenes Kaiserreich gegründet. Und dann hat natürlich der Pazifikkrieg als Teil des Zweiten Weltkriegs das Leben von Shigeru Mizuki sehr stark geprägt. Ich glaube, gerade wenn man so die Bände von ihm gelesen hat, die schon auf Deutsch erschienen sind, also zum Beispiel seine Kriegsmemoiren Auf in den Heldentod oder Tante Nonnon, da erzählt er so von einer älteren Frau aus seiner Nachbarschaft. Und die hat ihn in seiner Kindheit mit diesen ganzen Geistern aus dem japanischen Volksglauben überhaupt erst bekannt gemacht. Ich glaube, wenn man das schon gelesen hat, dann wird einem hier auch wieder vieles sehr bekannt vorkommen und viele Figuren wieder auftauchen, die man schon kennt.
Lohnt sich es dann überhaupt noch, die Memoiren zu lesen, wenn man andere Werke von ihm schon kennt?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man diese drei Manga-Memoiren zusammennimmt, diese drei Bände, dann sind das insgesamt 1500 Seiten. Das heißt, er hat da unheimlich viel Platz, ins Detail zu gehen. Und ich glaube, das ist für Mizuki-Anfänger ganz genauso spannend wie für seine Fans. Weil er eben wirklich einerseits ganz persönlich erzählt. Das fängt ja wirklich als Kindergeschichte an, die so anekdotisch funktioniert. Und dann wird er eben größer und erwachsener und plötzlich verschwinden diese Freiräume. Er muss sich eine Anstellung suchen, obwohl er gar nicht so richtig weiß, was er werden will. Dann wird er als Soldat eingezogen. Und ich glaube, dass man sich seine Freiräume in einer Zeit voller Zwänge suchen muss, das ist, glaube ich, gerade für uns heute ansprechend. Auch wenn wir zum Glück nicht in einer Weltkriegssituation leben, aber trotzdem sind wir eben auch gerade in einer irgendwie beengten Zeit voller Zwänge und suchen uns da irgendwie unsere Freiräume. Und er verquickt dann eben diese sehr persönliche Geschichte, aber gleich mit einem ganzen historischen Abriss oder so einem Gesellschaftspanorama. Und das liest sich einfach super erhellend, ja.
Sie haben es eben beschrieben, in was für aufgewühlten Zeiten er sich als Kind eben auch bewegt hat. Als Kind versteht man eigentlich auch nicht so richtig viel, was um einen herum passiert. Wie setzt er denn die politischen Themen im Manga um?
Er hat da ganz unterschiedliche Strategien. Also zum Beispiel, als er wirklich noch ein kleines Kind ist, da löst er das zum Beispiel so, dass er dann ältere Männer zeichnet, die sich auf der Straße über die aktuellen politischen Entwicklungen unterhalten. Oder er zeichnet seine Eltern, die lesen Zeitungen und kommentieren dann natürlich, was sie da lesen. Später kommentiert er dann manchmal selbst auch. Also erscheint dann wirklich selbst als Figur im Comic und unterbricht die Handlung und gibt dann zum Beispiel die Entwicklung an der Kriegsfront kurz wieder. Da verschwimmen dann so endgültig die Grenzen zwischen Erzähler und Autor. Aber was er vor allem die ganze Zeit über macht, ist, dass er eben thematisiert, wie er selbst in der Gesellschaft aneckt mit seiner Alles-Egal-Haltung, wenn man so will. Also eine der schönsten Anekdoten im Comic ist zum Beispiel, dass er erzählt, er war in der Schule berühmt dafür, dass er so gut pupsen konnte. Und seine Mitschüler musste er damit immer zum Lachen bringen, wenn es irgendwelche großen Feiern gab. Also da wird zum Beispiel der Geburtstag des Kaisers gefeiert und alle haben sich in so einer großen Halle versammelt und schweigen ganz andächtig. Vorne wird eine Rede gehalten und er fängt dann an zu pupsen und bringt damit alle zum Lachen und die Lehrer vorne wissen gar nicht, was los ist. Also er greift so immer wieder in der Geschichte das nationalistische Pathos und diese Kriegsverherrlichung, die es damals in Japan ja durchaus gab, die da sehr präsent war, der greift die so auf und macht sie immer wieder lächerlich, aber auf so eine ganz ja, kindlich naive oder unberechnende Art. Und ich glaube, das macht ganz viel von seinem Charme aus, dass man so beim Lesen fast glaubt, dass man seine Art, seine Persönlichkeit wirklich so kennenlernt.
Kann er denn zeichnen?
Ja, auf jeden Fall. Er hat auch so ein paar Merkmale, an denen man immer sofort erkennt, dass man gerade was von Mizuki liest. Also so generell ist es so, dass er recht einfache Figuren zeichnet. Die erinnern so eigentlich leicht an Karikaturen, weil er so besondere Merkmale wie zum Beispiel Gesichtsformen immer sehr hervorhebt. Aber im Kontrast zu diesen einfachen Figuren stehen dann sehr, sehr detaillierte Hintergründe und mit denen kann er ganz unterschiedliche Effekte erzielen. Also zum Beispiel, wenn man so in seiner Kindheitsphase noch drin steckt, dann blättert man um und sieht dann plötzlich eine Seite und da sind die Blumen oder Ähren auf einem Feld unheimlich filigran gezeichnet und es wirkt dann eigentlich wie eine ganz besonders deutlich vor Augen stehende Erinnerung. Oder später benutzt er das auch in den Kriegsszenen, da ist es dann natürlich wesentlich düster und die Konturen verschwimmen und dann sieht das fast so aus wie bei einem unordentlich ausgeführten Siebdruck und wirkt dann auch dementsprechend traumatisch.
Shigeru Mizuki, Kindheit und Jugend. Das ist jetzt erschienen, der erste Teil, 480 Seiten im Reproduktverlag, 24 Euro. Es kommen dann noch die Fortsetzungen und es gibt noch ganz viel, das noch zu entdecken ist, weil es noch gar nicht übersetzt wurde. Katrin Dörksen, vielen Dank.
Ich danke.